ARD.
Ein bewusster Umgang mit Gefühlen kann dazu beitragen, mich selber und andere besser zu verstehen. Dazu beitragen, eine Welt zu schaffen, die für alle funktioniert. Gefühle können helfen, zu verbinden. Und sie können auch benutzt werden, um Gemeinschaften zu spalten, wenn mit Desinformation Hass erzeugt und Feindbilder erschaffen werden, wenn mit Atomwaffendrohungen Angst geschürt wird. Welche Rolle spielen Gefühle in hybrider Kriegsführung? Darum geht es in dieser Folge. Das ist Killing Emotions, die unterschätzte Rolle von Gefühlen in der Sicherheitspolitik. Ich bin Julia Weigelt und ich bin überzeugt, nachhaltige Sicherheitspolitik braucht mehr emotionale Kompetenz. Und diese These teste ich aus allen möglichen Perspektiven. Und auch heute wieder ist mein Sparringspartner dafür hier im NDR-Studio der Leiter des Deutschen Panzermuseums, Ralf Raths. Moin Moin.
Moin, ich freue mich.
Folge 5. Psychokrieg.
Von einer reinen Vorsichtsmaßnahme ist bei NATO und Bundeswehr die Rede. Am Stützpunkt Gallenkirchen, nahe Aachen jedenfalls, gilt seit gestern die zweithöchste Sicherheitsstufe.
Bundeswehrgeneral Carsten Breuer warnte, jede Umspannstation, jedes Kraftwerk, jede Pipeline kann attackiert werden, kann ein mögliches Ziel sein.
Nach einer Cyberattacke hat die CDU als Vorsichtsmaßnahme Teile ihrer IT-Infrastruktur vom Netz genommen und isoliert.
Die GPS-Unterbrechungen im Ostseeraum, sie würden beispielsweise in der russischen Exklave Kaliningrad ausgelöst.
Illegale Migration. Polens Regierung bezeichnet sie als hybride Kriegsführung. Sie wirft Belarus und Russland vor, seit 2021 gezielt Migranten aus Asien und Afrika an Polens Grenze zu schleusen, um damit Druck auf den Westen auszuüben. Fast alle haben russische Visa.
In mehreren deutschen Städten hat es auch heute wieder pro-russische Kundgebungen gegeben. In Frankfurt demonstrierten mehrere hundert Teilnehmer unter dem Motto gegen Hetze.
Videos, rasend schnell geklickt, tausendfach geteilt. Von offizieller russischer Seite wird verbreitet, Einwohner der Ostukraine wünschen sich eine Befreiung. Und nicht zuletzt Putin, der heute verkündet, die Ukraine sei voll von Nazis und müsse befreit werden.
Die Debatte ist wieder da, nachdem russische Staatsmedien eine abgehörte Besprechung der Luftwaffe veröffentlicht haben.
Man versucht hier tatsächlich von Themen abzulenken, wie zum Beispiel, wie Deutschland die Ukraine effizient weiter unterstützen kann.
Und um es dann zu überlegen, wie wir damit umgehen, aber bloß nicht darauf reinfallen, was Putin will, dass wir jetzt uns gegenseitig an den Hals gehen.
Tja, Ralf, also hybride Kriegsführung, ganze Menge Mittel gehören dazu. Ein paar haben wir jetzt schon gehört, die hier eingesetzt werden. Und wir werden jetzt gleich auch nochmal die Definition von der NATO dazu hören. Bevor wir das hören, sag mal, Ralf, was fällt dir eigentlich zu dem Begriff hybride Kriegsführung ein?
Das Instrumentarium ist relativ breit von Sachen, die wirklich direkt von A nach B gehen, was im Anspieler schon drin war, diese Idee der Atomwaffendrohung beispielsweise, wenn ein Akteur wirklich sagt, wir werden Atomwaffen einsetzen, um das Gefühl auf der Gegenseite auszulösen, wir sind dadurch bedroht, bis die Sachen, die zu den Sachen, die eben wesentlich subtiler sind, wie eben beispielsweise Beeinflussung auf sozialen Netzwerken, wo einfach ein Tonfall gesetzt wird durch Postings, die massenweise rausgehauen werden, ohne dass es deutlich ist, dass es eine ersichtliche Strategie ist.
Teil 1. Desinformation.
Jetzt hören wir mal die NATO-Definition.
Hybride Bedrohungen kombinieren militärische und nicht-militärische sowie verdeckte und offene Mittel. Darunter Desinformation, Cyberangriffe, wirtschaftlicher Druck, der Einsatz irregulärer bewaffneter Gruppen und der Einsatz regulärer Streitkräfte. Hybride Methoden werden eingesetzt, um die Grenzen zwischen Krieg und Frieden zu verwischen und zu versuchen, Zweifel in den Köpfen der Zivilbevölkerung zu säen. Sie zielen darauf ab, Gesellschaften zu destabilisieren und zu untergraben.
Also wirklich eine ganze Menge Mittel gehören dazu. Eins davon ist Desinformation, haben wir jetzt gehört. Das können sein einerseits frei erfundene Behauptungen, völlig aus der Luft gegriffen, dann gefälschte Fotos zum Beispiel oder auch komplett aus dem Kontext gerissene Zitate oder teilweise auch komplett nachgemachte Internetseiten, ja. Und ich habe mich mal darüber unterhalten mit Johann Schmidt. Er ist Oberst der Bundeswehr und gerade Lehrbeauftragter im Bereich Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Uni Potsdam. Wir haben uns getroffen im passenderweise Museum für Kommunikation in Berlin. Und ich warne dich jetzt, Ralf, halte dich fest, es geht nämlich gleich los mit knallharter Action. Inklusive, ich liebe dein skeptisches Gesicht einfach. Das ist wirklich, ich meine, ich habe nicht zu viel versprochen. Okay. Es geht los mit knallharter Action, inklusive einer Flucht vor autonom fahrenden Robotern. Bist du bereit, Ralf?
Nicht nur das, ich bin gespannt.
Auf geht's.
Ach, das ist ja witzig. Ein autonomer Säuberungsroboter.
Meinen Sie, der hat auf jeden Fall so eine Postmütze auf. Sieht so ein bisschen so aus.
Bringt der jetzt irgendwas vorbei.
Also wir stehen jetzt hier in der Halle quasi, in diesem riesigen alten Kommunikationsmuseum. Und mittendrin fahren so zwei Roboter rum. Oh, jetzt hat er uns entdeckt. Der kommt direkt auf mich zu. Wenn ich jetzt mal stehen bleibe, mal gucken, ob er mir zusammenstößt.
Das scheint der Postbote zu sein, ja. Ja, er hat Gott sei Dank einen Ausknopf. Also ich vermute mal, dass man ihn da auch... Ach, der kann was erzählen.
Ja, aha. Er bringt die Informationen.
Ja, wir befinden uns fast in der Mitte vom Museum, dem ältesten Postmuseum der Welt. Wo ich jetzt stehe, stand lange der Standbild von Heinrich von Steffen.
Jetzt sagen Sie mal, der bringt uns jetzt hier Informationen schon. Sieht total vertrauenswürdig aus. Oben drüber gibt es dann diese gelbe Postmütze. Dem kann ich jetzt vertrauen, oder?
Ich weiß es nicht. Also man kann ja in die Technik nicht hineinschauen. Das ist ja die Krux auch heutzutage. Die Algorithmen beherrscht letztendlich nur der, der sie programmiert hat. Aber es ist vielleicht ein Beispiel für die horizontale Entgrenzung des Gefechtsfeldes im Kontext.
Was ist das denn?
Die Nutzung ganz unterschiedlicher Domänen zur Interessendurchsetzung und zum Konfliktaustrag und unter anderem eben auch den Informationsraum. Also Krieg, Konflikt wird in diesem Zusammenhang nicht nur militärisch ausgetragen, sondern eben auch als möglicherweise Informations-, Desinformations- oder Propagandakrieg.
Jetzt kommt hier der nächste Roboter an und labert uns schon voll, ich will die Informationen aber gar nicht haben.
Ja, dann ist hier Flucht angezeigt.
Okay, also man kann sich auch nicht wehren manchmal gegen Informationen.
Ja, so scheint es.
Manchmal ist es auch noch schwieriger, denen zu entgehen. Hier können wir jetzt einfach aus der Halle rausgehen und diese Roboter...
Sie verfolgen uns nicht, das ist ja schon mal was. Ja, Treppensteigen kann er wahrscheinlich noch nicht, von daher sind wir hier oben wahrscheinlich sicher.
Also ich würde sagen, das ist so ein Unterschied. Einerseits Propaganda gab es schon immer, aber was jetzt neu ist, ist, wir müssen nicht mehr hier diese Modelle von diesen Postwagen und Kutschen, das brauchen wir heute nicht mehr, wenn wir unsere Desinformationen abliefern wollen.
Genau, wir haben eine technologische Ertüchtigung. Also vor 50 Jahren hat man vielleicht noch ein Propagandaministerium benötigt, um die Gesamtbevölkerung zu erreichen. Heute reicht vielleicht ein einzelner Influencer, der das Internet und die sozialen Medien geschickt für sich instrumentalisieren kann. Das ist schon ein Unterschied.
Jetzt, wenn Sie da mal nach Russland gucken, gibt es da schon gute Vorstellungen davon.
Ja, die Art des russischen Vorgehens ist sicherlich kein Zufallsprodukt. Wir haben ja das auch ausschnittsweise in Reden und einzelnen Publikationen von handelnden Akteuren schon ab 2013 beispielsweise beobachten können. Interessant dabei war, dass also der oberste russische Militär insbesondere die Bedeutung nicht militärischer Mittel und Methoden zur politischen und strategischen Zielerreichung in besonderem Maße betont hatte. Das ist ein Aspekt, der häufig übersehen wird. Da wird das hybride Kriegführung gewissermaßen als Anhängsel zur konventionellen Kriegsführung betrachtet und das wird dieser Art der Auseinandersetzung nicht gerecht. Es ist eher umgekehrt zu sehen, nämlich dass konventionelle Kriegführung auch auf hohem Niveau Teil einer hybriden Gesamtstrategie sein kann. Deshalb macht es auch Sinn, den Ukraine-Russland-Krieg fortgesetzt als hybride Kriegführung zu sehen, die eben seit Februar 2022 militärisch massiv eskaliert ist. Aber die Propaganda schläft nicht, nur weil mehr geschossen oder bombardiert wird. Der Wirtschaftskrieg geht weiter und intensiviert sich. Der gesellschaftliche Kulturkampf intensiviert sich im Übrigen auch hier in Berlin und in Deutschland.
Welche Rolle spielen denn jetzt Gefühle beim Thema Desinformation?
Wenn wir das Vietnam-Beispiel heranziehen, dann können wir sagen, die gefühlte Nicht-Legitimität des amerikanischen Vorgehens in Vietnam war letztendlich das Entscheidende. Nicht so sehr die Information, dass dort Krieg geführt wird, sondern das Empfinden der Bevölkerung, dass das, was dort betrieben wird, nicht legitim ist. Und das wurde eben insbesondere transportiert durch die Bilder. Also von daher kann man, denke ich, sagen, dass Gefühle hier letztendlich wichtiger sind als Informationen.
Wichtiger als Informationen?
Was die politische Wirkung betrifft.
Ja.
Denn auch die gefühlte Realität ist ja faktisch dann eine Realität für handelnde politische Akteure, die sie ganz einfach zur Kenntnis nehmen müssen, selbst wenn sie nicht immer ganz richtig ist.
Ist das nicht krass, Ralf? Gefühle sind wichtiger als Informationen, was die politische Wirkung betrifft. Schon eine starke Aussage, oder?
Und deprimierend einleuchtend, wenn man drüber nachdenkt. Und also insofern, ich muss aber noch kurz einschieben, dass als Museumsmensch mein erster Gedanke war, wo sind die Roboter her und wie kriege ich einen? Also das war so mein erster Gedanke. Aber jetzt zurück zum Thema. Ich glaube, dass sofort, was mir dabei einfällt, für die Zeit vor den sozialen Medien, ist das Kriegsende des Ersten Weltkrieges, wo die Deutschen durch ihre Wahrnehmung, der Krieg ist woanders und läuft ganz gut, dann komplett überrumpelt wurden, dadurch, dass der Krieg plötzlich doch verloren war 1918, weil eben ihr gefühltes und auch informationsbasiertes Bild so gesteuert werden konnte noch, dass die Welt eben komplett anders aussah für die bis zum November 1918.
Ich muss auch sagen, dieses Interview mit Johann Schmidt, das hat mich auch erinnert an meinen Rundgang mit der Politikwissenschaftlerin Regina Heller durch Hamburg-Billstedt. Das hatten wir in der ersten Folge von Killing Emotions.
Wir haben ja hier offensichtlich eine hohe Kriminalitätsrate und Sie fühlen sich aber nicht unsicher. Das ist ja,
was mache ich falsch?
Ja, was machen Sie falsch? Das ist gute Frage.
Also das passt total gut zusammen mit dem, was Schmidt sagt, dass die gefühlte Realität faktisch dann eine tatsächliche Realität für handelnde politische Akteure wird, oder Ralf?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, so viel jetzt also mal zu hybridem Krieg und dem Aspekt Desinformation. Kommen wir jetzt mal zum nächsten Teil von dieser Folge von Killing Emotions. Und das ist was, was mich viele Menschen gefragt haben, denen ich in der Vorbereitung von der Serie erzählt habe. Die haben alle gesagt, kommen da auch Atomwaffen drin vor? Selbstverständlich.
Teil 2. Atomare Abschreckung.
Und ich habe darüber gesprochen mit David Barash. Er ist Psychologieprofessor und hat jahrzehntelang an der US-amerikanischen University of Washington zu diesem Thema geforscht. Und ich habe ihn gefragt, welche Rolle spielen denn Gefühle beim Thema Atomwaffen und atomare Abschreckung?
Nuclear weapons are very much weapons of psychological warfare.
Atomwaffen sind in hohem Maße Waffen der psychologischen Kriegsführung. Atomare Abschreckung geht davon aus, dass man einen potenziellen Gegner mit der Androhung schrecklichster Konsequenzen in Angst und Schrecken versetzen kann. Und das in der Regel in Krisenzeiten mit hohem Zeitdruck. Und dass sich der Gegner unter diesen Umständen komplett logisch und rational verhält. Dieses Verständnis menschlicher Psychologie stimmt überhaupt nicht. Menschen handeln aus allen möglichen Gründen, von denen rationales Kalkül nur einer ist. Menschen können auch aus Wut, Angst oder Rache handeln. Es gibt jede Menge emotionale, irrationale Gründe.
Especially in Germany, we have this discussion about.
Wir haben ja in Deutschland die Diskussion darüber, wie die Ukraine auch mit Waffen unterstützt werden soll. Und manche haben Angst vor der Bedrohung durch russische Atomwaffen. Was würden Sie denn den politisch Verantwortlichen angesichts dieser Bedrohung raten?
Die Befürchtung, dass Putin im Extremfall auf Atomwaffen zurückgreifen könnte, ist zwar leider berechtigt. Die Realität ist jedoch, dass Putin und seine Untergebenen schon öfter mit Atomwaffen gedroht haben und dass diese Drohungen vom Westen nicht sehr ernst genommen wurden. Ich halte die Wahrscheinlichkeit, dass Putin Atomwaffen einsetzt, für äußerst gering. Und es ist sehr wichtig, dass der Westen sich nicht durch diese Atomdrohungen in Geiselhaft nehmen lässt. Denn sobald das passiert, könnten weitere Atomwaffenstaaten mit solchen Drohungen arbeiten.
Und vor dem Hintergrund, dass sich sowohl Russland als ja auch die NATO die Option eines nuklearen Erstschlages offen halten, sagt Barash sogar,
that rather than protecting us, nuclear deterrence actually makes nuclear war more likely, not less.
Also dass nukleare Abschreckung einen Atomkrieg sogar eher wahrscheinlicher als unwahrscheinlicher mache. Und ein Beispiel dafür ist die Kuba-Krise von 1962. Damals hat die Sowjetunion ja Atomraketen auf Kuba stationiert und die Welt war ja einem Atomkrieg erschreckend nahe. Und welche Rolle Gefühle gerade in dieser extrem angespannten Situation gespielt haben, darüber habe ich mich nochmal unterhalten mit dem Politikwissenschaftler Simon Koschut. Den kennen Sie, kennt ihr vielleicht noch aus der ersten Folge von Killing Emotions. Und er hat mir erzählt zur Kuba-Krise Folgendes.
Dass beide Seiten total Angst hatten vor einem Nuklearkrieg und es am Anfang gar nicht geäußert haben. Und die Gegenseite immer nur gedacht hat, die andere will den ersten Schritt machen. Dabei wollte gar keiner das. Und an irgendeinem Punkt ging die Kommunikation direkt zwischen Khrushchev und Kennedy. Und da wurden diese Gefühle tatsächlich auch geäußert, dass Khrushchev Angst vor dem großen Nuklearkrieg geäußert hat und Kennedy das auch verstanden hat. Und an dem Punkt konnte die Krise gelöst werden, weil beide verstanden haben, miteinander gefühlt haben, wir haben beide Angst vor dem Nuklearkrieg, dann lass uns das auch verhindern. Also wenn ich zum Beispiel mit so einem strategischen Mittel wie Abschreckung arbeite, dann muss ich ja schon wissen, wie wird die andere Seite das emotional aufnehmen. Weil ich gehe ja davon aus, dass die andere Seite Angst haben wird, wenn ich hier meine Truppen aufrüste und entsprechend mich nicht angreift, weil ich zu machtvoll bin. Was ist aber, wenn die andere Seite zum Beispiel sich gedemütigt fühlt durch meinen Aufmarsch oder wütend wird, weil ich aufrüste? Dann kann ich genau das Gegenteil damit bewirken. Dann wird die Kriegswahrscheinlichkeit sogar höher. Und das muss ich eben in meine strategischen Kalkulationen mit einbeziehen. Ich kann nicht nur die Interessen sehen, ich muss auch die Emotionen der anderen Seite mit einbeziehen.
Tja, Ralf, was sagst du dazu? Kannst du damit was anfangen?
Total, weil gerade 50er, 60er Jahre, wenn man sich das anguckt, als John F. Kennedy und McNamara in ihr Ämter gekommen sind und mit den alten Militärs die Atomstrategie diskutieren
Sag
wollten.
Sag nochmal, welche Posten hatten die?
John F. Kennedy war der Präsident, logischerweise, und McNamara war sein Verteidigungsminister. Mhm. Und dann hatten die die Aufgabe, eben die Atomkriegsplanungen mit den hohen Militärs zu besprechen. Mhm. Wichtigster und bekanntester Vertreter von denen war LeMay, der quasi fanatisch hinter der Idee eines weltweiten Krieges zur Lösung des kommunistischen Problems her war. Und da gab es dann die Debatte, dass sich die Politiker gefragt haben, ob die Militärs überhaupt verstanden haben, dass auf der anderen Seite Menschen sind, weil die Militärs so ein bisschen die Überlegung hatten, ob die Sowjets nach der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges mit den Nazis und den millionenfachen Verlusten überhaupt noch so fühlen wie wir. Also witzigerweise haben die darüber nachgedacht, nicht was fühlen die, sondern die Frage für sie war, ob sie etwas fühlen.
Krass.
Und das war natürlich dann eine ganz andere Geschäftsgrundlage. Und deswegen ganz richtig, was der Kollege gerade gesagt hat, diese direkte Kontaktaufnahme war wichtig, wobei da auch Gefühle eine sehr zentrale Rolle gespielt haben, weil Khrushchev Kennedy auch lange als Person einfach nicht ernst genommen hat, diesen katholischen Jüngling. Und erst als er ihn wirklich mal im direkten Kontakt hatte, hat er gemerkt, so der weiß, was er will und mit dem kann ich auch verhandeln. Der hat die ausreichende Stärke, damit ich ihn respektieren würde ich jetzt nicht sagen, aber zumindest als Akteur wahrnehmen kann.
Genau, ja, also vielleicht auch
auf allen Ebenen Punkte, wo die Gefühle eine ganz wichtige Rolle gespielt haben.
Das schließt an das, was wir in der Diplomatiefolge besprochen haben,
ne?
Wie wichtig es auch nochmal ist, sich wirklich zu zweit in real, nicht nur über Videokonferenz, sondern zu treffen, damit man so eine Verbindung miteinander aufbauen kann. Ne?
Genau. Und witzig, letzte Anekdote noch, der meiste Kontakt zwischen den beiden ging ja lange über Schriftverkehr. Also das Telefon als rotes Telefon war ja eigentlich ein Telegraph. Und sogar das hat schon geholfen. Also nicht über offizielle Verlautbaren, die man interpretieren muss. Das war ja immer diese Arkan-Mythologie. Was meint die andere Seite eigentlich mit der Rede? Da sind wir bei den Franzosen und den Papieren, die sie nicht mehr benutzen, aus der anderen Folge. Sondern, dass man wirklich sich hin und her schreiben konnte, wusste, es ist ein geschützter Raum. Wir tippen zwar nur, aber wir können zumindest ehrlich sagen, was wir wollen.
Also, wenn wir jetzt mal von verschiedenen Stellen gehört haben, wie elementar Gefühle sind in hybrider Kriegsführung und auch beim Thema Atomdrohung, da kommen wir auch schon zum letzten Teil dieser Folge.
Teil 3. Resilienz aufbauen. Nur wie?
Wenn verschiedene politische Akteurinnen und Akteure also versuchen, uns mit Desinformationen und anderen Aktionen, über die wir heute gesprochen haben, zu spalten, wie können wir da resilient werden, also widerstandsfähig gegen solche Angriffe auf unsere Demokratie? Und ich habe dazu mal eine Analyse gelesen von Arsalan Bilal. Er ist Experte für hybride Kriegsführung an der Arktischen Universität von Norwegen. Und diese Analyse ist erschienen auf der NATO-Homepage. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und hier kommt mal ein Ausschnitt dieser Analyse auf Deutsch übersetzt.
Aufbau, Wiederherstellung und Festigung von Vertrauen sind nach wie vor von entscheidender Bedeutung für die Schaffung dauerhafter Widerstandsfähigkeit angesichts hybrider Bedrohungen, die Sicherheit auf staatlicher und gesellschaftlicher Ebene akut gefährden. Der Aufbau von Vertrauen innerhalb und zwischen Gemeinschaften sollte der Dreh- und Angelpunkt der Bemühungen sein, hybride Kriegsführung und Bedrohungen zu neutralisieren. Nicht nur das Vertrauen der Bürger in den Staat ist von größter Bedeutung, genauso wichtig ist das Vertrauen der Menschen ineinander.
Und das deckt sich im Übrigen auch mit der Extremismus- und Radikalisierungsforschung, dass also Vertrauen einfach die Basis von Zusammenhalt ist. Und jetzt ist die Frage, was kann halt jeder und jede von uns eigentlich tun, ne, um dieses Vertrauen zu stärken? Und Ralf, ich habe dir mal zwei Strategien jetzt mitgebracht zum Testen. Ja? Mhm. Also erstens, was können wir machen? Journalistische Faktenchecks und politische Bildung. Das ist ja eine Forderung, die immer wieder laut wird, um Desinformation zum Beispiel zu begegnen. Wir brauchen mehr politische Bildung, wir brauchen mehr journalistische Faktenchecks. Hast du die Strategie schon mal ausprobiert im Panzermuseum, wenn da so jemand vor dir stand, so richtig sauer oder du irgendwelche wütenden Kommentare auf Social Media bekommen hast? Hast du dem schon mal gesagt, ja, lieber Herr Meier, Sie liegen übrigens ganz falsch, die Fakten sind folgende?
Tatsächlich funktioniert das sehr gut. Also für unser Thema, das ist das Ding. Also es gibt ja, und da sind wir bei der Frage des Vertrauens, Museen haben einen hohen Vertrauensvorschuss. Eine Institution, die bei mangelndem Vertrauen in Wissenschaft und Journalismus immer noch wohl gelitten werden und hoch angesehen sind. Und wenn Museen was sagen, wird ihnen oft zugehört. Das bedeutet, bei den Personen, die etwas äußern, oftmals ja auch mit einer politischen Absicht, was Unsinn ist nach historischem Forschungsstand, kommen wir da bei der Person nicht weiter. Das ist richtig. Aber die vielen Mitlesenden, die gutieren das. Die sagen, oh, das wusste ich gar nicht. Danke, dass ihr teilgenommen habt, irgendwie einen langen Text zu schreiben, vielleicht sogar ein, zwei Literaturempfehlungen zu machen. Und da hat es dann eine Auswirkung. Bei der Person selber aber nicht, das stimmt.
Also du sagst, du machst das dann, du bringst die Fakten zum Beispiel unter einem Social-Media-Kommentar, genau, weil du auch weißt, da lesen noch so und so viele
und
mit.
Und nur dafür, richtig, genau.
Also nur dafür, weil du weißt, dass du für den Typen zum Beispiel, der da so sauer ist, die, genau, wir haben im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen, die antworten dann teilweise gar nicht mehr.
Korrekt, die laden meistens eine Sache ab und sind dann fort und kommen nie wieder. Und darunter entspinnen sich dann oft ganz schöne Diskussionen mit ganz normalen Leuten. Das ist ganz angenehm. Und tatsächlich, also wir sind seit Anfang der 2010er schon sehr stark dabei, Debatten auch zu führen im Internet über solche Sachen und immer nur für die Mitlesenden. Wir freuen uns, wenn wirklich mal jemand sagt, okay, das wusste ich nicht, das sehe ich ein, das ist dann der absolute Jackpot. Das kommt aber ganz, ganz selten vor. Umso dankbarer sind wir dann. Aber man merkt halt wirklich, dass viele hundert, teilweise 1000 Leute mitlesen und dann an den Likes sieht man so, guck an, die gutieren, dass wir die Bücher rausgesucht haben, die Seiten rausgesucht haben, vielleicht sogar mal eine Quelle genannt haben. Das funktioniert ganz gut.
Also für die Mitlesenden funktioniert das ganz gut. Und jetzt brauchen wir ja eine Strategie, die für alle funktioniert.
Für die Personen auch, ne?
Nicht nur für die Mitlesenden, sondern auch für die, die dann wegbleiben, nicht mehr zu dir kommen, sich vielleicht dann ihre Informationen oder Meinungen auf anderen Plattformen abholen. Oder vielleicht auch gar keine, zum Beispiel Nachrichten mehr gucken, die sagen, haben wir gar keine Lust mehr drauf. Und um es also nochmal ganz deutlich zu sagen, Faktenchecks und politische Bildung sind super, bis zu einem gewissen Punkt. Also bis zu dem Punkt, wo das Gegenüber noch neugierig drauf ist.
Ja.
Also bin ich noch neugierig drauf, dass du mir sagst, keine Ahnung, wie viele Panzer hatte die Wehrmacht. Ja? Wenn mich das eigentlich gar nicht mehr interessiert, wenn ich schon so richtig sauer bin, dann sind Fakten sogar kontraproduktiv. Das sagen Forschungsergebnisse aus der Neurobiologie. Dann kann das Gehirn sozusagen zumachen. Ja? Dann geht dann sowas wie ein innerer Faktenschirm auf, kann man mal sagen. Ja, wie so ein Regenschirm, an dem die Fakten einfach abprallen. So. Und was können wir machen, dass wir diese Leute nicht verlieren? Dass die Teil unserer Gemeinschaft bleiben, dass wir keine Spaltung mehr haben oder die große Spaltung, die wir ja mittlerweile auch schon in Deutschland haben, wieder ein Stück weit zurückdrehen können. Ne? Darum geht das. Um auch resilient, widerstandsfähig gegen Desinformation zu sein. Also wir sind hier noch mitten in der Sicherheitspolitik. Ne? Deswegen kommt jetzt hier mal Strategie 2. Und die ist, sehen, verstehen und ernst nehmen, worum es dem anderen geht. Also verstehen, ohne einverstanden zu sein. Okay. Da hatten wir schon ein paar Mal in dem Podcast hier. Ne? Ich sehe eine leichte. Bist du unsicher, Ralf?
Ich bin genervt. Ich bin also genervt, weil halt
warum
da wirklich zwei Seelen in meiner Brust oder zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Seelen schlagen nicht. Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Einerseits ja, natürlich zuhören, Sorgen aufnehmen, verstehen. Absolut richtiger Ansatz, auf dem gesamte Kommunikation und Vertrauensbildung und Kennenlernen im Wortsinne basiert. Andererseits sehe ich natürlich, dass wir in den großen politischen Prozessen noch damit nur begrenzte Erfolge die letzten halbe Dekade gefahren haben ganz oft. Und dass es einfach auch Punkte gibt, wo ich glaube, dass es keinen Sinn mehr gibt, mit Leuten zu reden, weil die einfach ein gefestigtes Weltbild haben, das unter dem permanent aufgespannten Faktenschirm existiert. Aber wo der Sweet Spot ist, wo sich das noch lohnt, wo es dann einfach überflüssig ist und Leute nur legitimiert, die eigentlich zum Beispiel unseren Staat gar nicht mehr ernst nehmen wollen, aber über die Institutionen reinkommen wollen. Wo dieser Sweet Spot ist, das weiß ich auch nicht.
Mhm. Ich habe jetzt legitimiert von dir gehört. Ist das eine Sorge von dir?
Ja,
dass
klar.
Menschen da verstehen und einverstanden sein nicht trennen können? Und wenn die dich dann jemanden quasi, wenn die dich dann hören, wie du jemandem Empathie gibst, jemanden empathisch hörst, dass die dann denken, du seist mit dem einverstanden? Ist das die Sorge?
Nee, das meinte ich nicht, sondern dass die Legitimation des Staates unterwandert wird, indem seine Institutionen genutzt werden. Also wir hören den Leuten so lange zu und geben ihnen immer mehr Raum und setzen sie zum Beispiel in immer mehr Talkshows, obwohl sie eigentlich gar nicht diese Repräsentanz haben bis jetzt. Und dadurch kriegen sie mehr Repräsentanz, das alte Spiel. Also muss ich wirklich jeder Minderheitenmeinung zuhören, im Sinne von quantitativer Minderheitenmeinung, also einer Randmeinung, die nur wenige vertreten, und muss sie auch mit einer Person an einer Talkshow abbilden, gegenüber einer Person, die 90%, was wir in der Medizin ganz oft hatten. Also dann gibt es eine Randmeinung, die total abseitig ist in der Wissenschaft, muss man dann wirklich eine Person auf die Bühne holen und eine zweite daneben stellen, die 99,9% des Konsenses abbildet, aber eben nur eine Person auf der Bühne ist. Das suggeriert ja den Zuschauerinnen und Zuschauern, dass es gleichwertige Meinungen seien. Und das ist halt das Problem, wo ich dann manchmal so denke, ja, wir nehmen die Sorge dieser Randmeinung auf, wir sprechen mit diesen Personen, aber wir geben ihnen zu große Bühne und legitimieren die Randmeinung damit so stark und untergraben die Legitimation des eigenen Staates, des wissenschaftlichen Konsenses, was auch immer dadurch.
Also aber, das sind zwei Sachen, die du jetzt angesprochen hast. Das eine ist diese False Balance, ne?
Genau.
Dass man nicht, wenn man zwei Leute zu Gast hat in der Talkshow und einer hat 99% der Wissenschaft hinter sich und einer eins, und dann sieht es aber so aus, als wäre es 50-50.
Genau.
Das ist so das eine, was du ansprichst, und das andere, Legitimation staatlicher Institutionen. Da, ein guter Punkt, ne? Also mir ist da auch total wichtig, ich habe das neulich mal gelesen auf Instagram, ist ein fantastischer Spruch, do no harm and take no shit.
Ja, sehr schön.
Also es tut niemandem was zu leide, aber halte auch deine Grenze ein, wenn es wirklich zu weit geht.
Ja.
Da bin ich total auch einverstanden, ne? Also wenn jemand Grenzen überschreitet, dann auch sehr klar zu sagen, stopp, hier reicht's. Und wo ich jetzt mit dir hin will, ist diesen Sweet Spot mal zu finden. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier den Michael auf Facebook oder den Karl-Heinz im Panzermuseum, der total sauer ist, dann hast du entweder die Wahl, nichts zu sagen oder Fakten zu geben, dann explodiert er noch mehr, oder dieses dritte Werkzeug jetzt mal auszuprobieren, was ich dir jetzt geben will.
Ich bin gespannt.
Bist gespannt, wundervoll.
Ich brauche Werkzeuge.
Ja. So. Und jetzt kommt tatsächlich der Moment des Rollenspiels.
Der alte Rollenspieler, mir ist ganz aufgeregt.
So, dafür brauchen wir diese blaue Karte, die ich dir hier mitgebracht habe. Wir haben ja schon mal in ein paar Folgen benutzt. Beschreib nochmal, was steht da so drauf für die Leute, die jetzt vielleicht jetzt erst einschalten bei Killing Emotions?
Gerne, es ist eine postkartengroße Karte, schönes Deutsch. auf der einen Seite ist überschrieben mit So geht's mir, eine Reihung von Eigenschaftsworten unter der Kategorie gut. Da steht dann zum Beispiel glücklich, dankbar, überrascht und so weiter und so fort. Also alles Adjektive, die gut weiter differenzieren. Und auf der anderen Seite steht schlecht, so Sachen wie ungeduldig, gereizt, fassungslos. Das sind die beiden Sachen auf der einen Seite, so geht's mir.
Also die Gefühle, ne?
Die Gefühle. Genau. Und auf der Rückseite nehme ich an, also ich glaube, man soll sie so rumlesen, ist darum geht's mir. Und da sind dann mehrere Gruppierungen von Worten. Zum Beispiel steht unter Sicherheit sowas wie Integrität, Klarheit, finanzielle Sicherheit oder unter Entspannung etwas wie Freude oder unter Gesundheit, körperliche Sicherheit und Wohnen. Also wenn ich das richtig deute, die Bedarfe, die hinter den Gefühlen stehen, beziehungsweise deren Nichterfüllung. So würde ich jetzt mal raten, gehören die beiden Sachen zusammen.
Ja, genau. Könnte man auch Bedürfnisse nennen, zum Beispiel. Ja.
Stimmt, das ist Bedürfnispyramide, nicht Bedarfspyramide, du hast recht.
Auch das mit Pyramide, das können wir bei Gelegenheit auch nochmal drüber diskutieren. Vielleicht machen wir noch eine neue Podcast-Reihe.
Ich bin dabei,
nur,
alles gut.
Nur über Bedürfnisse.
Ja.
Okay, also das ist jetzt sozusagen mein Werkzeug, was ich habe, ne? Diese Postkarte. Und das Rollenspiel ist jetzt, du bist Herr Meier im Panzermuseum, total sauer. Und ich bin die Museumsleiterin und versuche jetzt dieses Werkzeug mit dir auszuprobieren.
Okay.
Und du kannst mal gucken, wie es dir als Herr Meier damit geht und hinterher sagen, ob es eine Entwicklung gab oder auch alles gleich geblieben ist. Das ist jetzt einfach mal das Experiment, was wir machen.
Das heißt, mein Herr Meier hat so eine typische Kritik und Aufregung im Kopf, die ich kenne von unseren Herrn Meiern, was ihn da so bewegen könnte.
Was so. Die so bei dir kommen und du brauchst die Karte gar nicht, du kannst einfach loslegen.
Ja.
Und ich hab halt, guck halt hier und da mal auf die Karte und frage mich halt, wie geht's dir und worum geht's dir?
Also, so. So. Also spreche ich jetzt die Museumsleiterin an, weil ich gerade, und jetzt sehe ich sie gerade auf dem Flur.
Genau, also ich bin jetzt Museumsleiterin, du bist Herr Meier.
Frau Weigelt, ich habe gerade Ihre Ausstellung besucht, ne?
Wundervoll.
Also ist ja wirklich schön, was Sie hier am Panzer haben, aber diese Texte sind eine Frechheit. Ist also so geht es nicht. Sie vermischen völlig unrechtmäßig Politik und Technik. Das darf so in einem Technikmuseum nicht sein. Das macht mich total sauer. Mhm. Das gehört nicht zusammen. Mhm. Ne? Also ich will hier reinkommen, da will ich ja was über Panzer sehen. Und was, dann habe ich Fotos gesehen von toten Juden und von erschossenen französischen Soldaten und überall immer nur Mord und Totschlag. Und also immer dieses Rumreiten auf dem Schuldkreuz, das macht mich ganz wütend, dass das hier sein muss. Mhm. Warum kann man nicht einfach mal nur Panzer gucken?
Mhm. Also es klingt so für mich, als ob sie echt super sauer wären, weil sie auch eine ganz andere Erwartung gehabt hätten. So.
Ja, aber auch zu Recht.
Ja.
Ein Panzermuseum ist ja ein Panzermuseum und kein Verbrechensmuseum.
Also Sie haben die Erwartung gehabt und haben sich das so in Ihrem Kopf so vorgestellt, dass es hier in erster Linie um Technik geht.
Richtig.
Da sind Sie total überrascht, jetzt auch im Perplex irgendwie.
Ja, so. Nicht nur das, ich finde es auch einfach frech, weil das halt wieder diese Indoktrination ist. Überall, wo ich hingehe, muss ich was über die Verbrechen der Wehrmacht lesen. Dabei wollte ich eigentlich nur die Panzer gucken.
Jetzt höre ich auch noch so ein bisschen, dass Sie auch gerne so eine Wahlfreiheit haben wollen. Dass Sie, wenn Sie sich um Verbrechen der Wehrmacht interessieren, dass Sie die dann aktiv sich aussuchen können. Und wenn Sie das mal gerade nicht um die Ohren geschlagen bekommen, dass Sie sich das auch aktiv aussuchen können. So eine Wahlfreiheit? Das ist das?
Nee, das eigentlich nicht. Ich finde es eigentlich schlimm, dass es den Leuten hier aufgedrängt wird, wenn die Tafeln in der Ausstellung stehen.
Ja.
Das sollte gar nicht da sein. Darauf kann man ja nach Bergen-Belsen fahren. Das war übrigens ein Originalzitat.
Ja. Also Sie wollen wirklich selber entscheiden, wann Sie das sehen. Ja, wenn Sie das sehen wollen, fahren Sie nach Bergen-Belsen.
Genau, und hier nicht.
Ja, also in die KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen. Ja.
Genau, hier will ich nur Panzer gucken und will was über Technik lernen.
Ich frage mich gerade, ob das für Sie auch so ein bisschen eine Idee für Entspannung ist. Wenn Sie sagen, hier habe ich Technik und das ist so ein Ding, das entspannt mich total. Ich bin auch Schrauber und schraub an Autos rum und so und echt Technik interessiert mich.
Richtig, mein Audi mache ich jeden Samstag fertig und außerdem sind Museen dafür auch da, dass man einen schönen Tag hat. Man geht ins Museum für einen schönen Tag.
Ja.
Und das will ich hier und das kriege ich nicht, wenn ich irgendwie Verbrechensfotos sehe.
Also Ihnen geht es auch so ein bisschen um Genuss, um Entspannung.
Absolut, ja. Das muss ein Museum ja auch leisten.
Ja.
Kostet ja auch genug Geld.
Ja. Soweit erstmal?
Soweit erstmal, ja. Das wäre jetzt so ein tatsächlich typischer Dialog, den wir mehrfach führen.
Wie ging es dir bis hierhin?
War cool, mal die andere Seite zu machen. Also es ist auch befreiend. Also nein, es ist so, wir kennen diese Kritik halt wirklich aus dem alltäglichen Dienst.
Okay, stopp dich mal.
Ja.
Wie ging's dir denn, Ralf? Jetzt kannst du die Karte nochmal nehmen. Guck mal auf die Gefühlsseite.
Ganz offen gestanden war ich ein bisschen angespannt, weil ich die Sichtweise richtig repräsentieren wollte, ohne sie zu klischeehaft zu machen. Weil es mir schon darum geht, das rüberzubringen, dass es halt diese Kritik ist sehr holzschnittartig und auch oftmals sehr aufgebracht vorgetragen. Aber ich kann sie nachvollziehen, wir haben darüber gesprochen. Also ich sehe es nicht so, aber ich weiß, wo die Leute herkommen. Und deswegen wollte ich sie halt nicht verhohnepiepeln und übertrieben darstellen. Deswegen wollte es vernünftig machen. Das war so das, was mich bewegt hat. Mitgefühlt habe ich das nicht, dafür mache ich es zu lange.
Bevor wir nochmal zusammen vermuten, also deine Vermutung teilen, die interessiert mich auch. Ich hatte den Eindruck, dass du ein bisschen an Geschwindigkeit rausgenommen hast als Herr Meier.
Oh ja.
Also, dass du quasi mit 100 gestartet bist und am Ende der, keine Ahnung, wie lange das jetzt ging, 2-3 Minuten, warst du bei 80, 75, vielleicht 60 oder so.
Ja.
Hast du das so den Eindruck gehabt?
Bestätige ich so, weil ich den Eindruck immer habe, also wir machen ja dieses Werkzeug mit dem, worum geht es denn noch nicht. Also ich habe noch nie so bewusst darüber nachgedacht, so eine Strategie draus zu machen. Aber, und deswegen war mir das auch so wichtig, in dem Moment, wo man die Leute erstmal wahrnimmt, werden sie im Regelfall langsamer und ruhiger. Die freuen sich erstmal, dass man mit ihnen spricht. Das ist erstmal eine Sache, die es uns auch die Arbeit sehr erleichtert, weil wir merken, wir kriegen die Leute vielleicht nicht überzeugt, aber im Regelfall werden sie freundlicher. Und sie gehen vielleicht mit einer immer noch anderen Meinung raus, aber man hört ganz oft, aber wenigstens haben sie mir zugehört oder wenigstens haben sie sich dem gestellt, der Kritik. Und deswegen machen wir das auch ganz gerne, weil wir uns relativ sicher sein können, dass das passiert. Und dann sind beide Seiten schon mal ein bisschen karmamäßig besser aufgestellt als vorher. Und ob dann noch ein gutes Gespräch draus wird, wo die andere Person dann wirklich runterkommt und man diskutieren kann oder man vielleicht sogar überzeugt im Idealfall, das ist eher unwahrscheinlich, aber zumindest dieses, man kommt gemeinsam ein bisschen runter, das ist ganz angenehm.
Und wenn diese Prozent von Druck, sagen wir mal, die eben so waren, so je weiter die runtergehen, desto mehr geht auch dieser Faktenschirm zu. Desto mehr gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass diese Neugier wieder entsteht. So, ne? Und das wäre so die Idee, den Leuten zuzuhören. Und zwar nicht Sympathie, das ist nochmal was anderes. Sympathie heißt, sie sind wirklich ganz arm dran, Herr Meier. Das ist wirklich total scheiße, was hier läuft. Das wäre Sympathie. Das meinen wir nicht, sondern was ich meine ist Empathie. Das heißt, ich interessiere mich dafür, wie es dir geht und worum es dir geht. Mhm. Und dafür brauche ich halt erstmal ein Vokabular, welche Gefühle gibt es denn überhaupt? Und auch ein Vokabular, welche Bedürfnisse gibt es denn eigentlich überhaupt? So. Du hast jetzt gesagt, du hast noch ein paar andere Vermutungen. Wollen wir nochmal, um dich mal von dem Rollenspiel zu erlösen? War jetzt gar nicht so schlimm,
war
oder?
Gar nicht so schlimm, genau.
Okay, gut. Wollen wir nochmal kurz vermuten, worum könnte es ihm noch gehen, dem Herrn Meier, wenn der sagt, hier, eure scheiß Museumsbilder nerven mich hart?
Ich überfliege gerade, ob das richtige Adjektiv, wenn ich weiß, was ich suche. Von dieser Liste würde ich, aus der Unterkategorie Gemeinschaft würde ich rauswählen, Verlässlichkeit, Beständigkeit und Schutz. Mhm. Also inhaltlich begründet ist das so, wir haben den starken Eindruck, dass die Leute, die diesen ganzen Themenkomplex Verbrechen, Zwangsarbeit und so weiter nicht sehen wollen, einen Wohlfühlraum brauchen, deswegen dieses Beständigkeit und Verlässlichkeit, in dem ihre Erinnerung an Opa, in Anführungszeichen, an den generischen Opa, an die Familiengeschichte, nicht angekratzt wird. Also die Leute sind ganz oft bereit zu verstehen, ja, ich habe jetzt verstanden, spätestens seit der Wehrmachtausstellung 96, es gab Verbrechen, die die Wehrmacht begangen hat, das zweifle ich nicht mehr an, aber ich möchte bitte, dass es einen, und deswegen habe ich das genommen, einen Schutzraum gibt, einen Themenraum gibt innerhalb der Wehrmachtsgeschichte, den ich nur genießen kann, ohne dass es eine Rolle spielt. Und Panzer waren immer so ein Thema, weil die scheinbar nichts mit den Verbrechen zu tun hatten. Verbrechen haben im Regelfall hinter der Front stattgefunden. Panzer waren vorne an der Front. Und deswegen gab es die Erzählung so, ja, Panzer kann man in Anführungszeichen bitte nochmal so richtig geil finden, weil die mit dem zwar Kriegsinstrumente waren, aber mit so einem ehrlichen, schnellen, ritterlichen Krieg waren. Und wenn das weggenommen wird, weil die Panzer jetzt auch noch mit den Verbrechen konnotiert werden, dann fällt diese Verlässlichkeit und diese Beständigkeit weg. Jetzt wird mir das auch noch weggenommen.
Schutz habe ich von dir gehört und genau, Opa habe ich auch noch gehört.
Ja.
Und da frage ich mich, ob das vielleicht auch was damit zu tun hat, das Panzermuseum steht ja nicht im luftleeren Raum, sondern ist in einer Welt, in der alles im Umbruch ist, in einer immer schneller werdenden Geschwindigkeit. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Ja, plötzlich sind Frauen keine Frauen mehr, Männer keine Männer mehr. Es gibt irgendwas dazwischen, was total verrückt ist. Es gibt sowas wie die Klimakrise. Es gibt eine Inflation. Keiner weiß, was morgen passiert. Gibt es die Welt überhaupt noch so richtig? Ja. Und da gibt es, vielleicht hat Herr Meier irgendwie einfach Lust, dass er sich an irgendwas festhalten kann, wo er sich drauf verlassen kann, was beständig ist.
Ja, und Museen suggerieren das ja ganz oft, indem sie andeuten, dass sie so ein geschlossenes Narrativ haben, das sich nicht ändert. Und seien wir ganz ehrlich, Geschichtswissenschaft und Museologie sind oftmals langsam in ihrer Veränderung, in der Neuerzählung.
Also Schutz, Identität, sowas, Sicherheit.
Genau, auch so ein emotionaler Rückzugsraum im Kopf, so damals. Genau, und deswegen, also das würde ja damit zusammenpassen.
Ja, und in echt auch, ne? Und in echt, der kommt ja zu euch.
Genau, es ist ein physischer Ort, Schutzraum,
in dem man emotional... Da würde ich mich als Herr Meier vielleicht sicher fühlen.
Genau.
Einfach so, wie du es beschrieben hast, einfach mal einen Tag kein Weltspiegel gucken, nichts machen, keine Gender-Debatten, keine Impfdebatten, sondern mir einfach in Ruhe Panzer angucken. Wäre jetzt vielleicht nicht meine Strategie, aber vielleicht von Herrn Meier. Und dann kommst du mit deinen dummen Fotos und Überschriften. Ja,
und zum Beispiel auch mit den Panzerkommandantinnen, das nervt auch ganz viele, ne? Dass wir thematisieren, dass es jetzt eben auch Panzerbesatzungen von Frauen gibt, also entweder mit Frauen dabei oder mittlerweile sogar im Kampfeinsatz Panzer, die nur von Frauen besetzt sind. Mega spannendes Thema, aber weil das eben, das würde gut zu dem passen, was du gesagt hast, weil das natürlich zu dieser Umbruchsthematik gehört, die eigentlich bitte vor der Tür des Museums bleiben soll, regt es dann mehr auf, als es normalerweise würde, wenn es beispielsweise im Spiegel stünde oder so.
Ja. Ne?
So.
Oder wenn es das Einzige wäre, was passieren
oder
würde.
Das Einzige
wenn alles
wäre,
gleich bleibt und nur plötzlich gegendert wird, dann könnte ich das vielleicht als Herr Meier auch noch einigermaßen aushalten. Aber mit den ganzen 25.000 anderen Sachen, die auch noch passieren, ist das der Tropfen, wo ich aufplatze als Herr Meier.
Genau. Wenn es dann im Museum auch noch von allen Seiten kommt, hier Verbrechen, da Genderei, dann noch Wirtschaft und Friedensbewegung, wir haben ja alles bei uns drin.
Toll.
Unangenehm, wirklich unangenehm. Aber das ist genau der Grund, warum wir die Vermittlung so aufgebaut haben, dass man, wenn man möchte, sie auch ignorieren kann. Wir nehmen das also ein bisschen an, diesen Wunsch.
Mhm. Ja, danke fürs Ausprobieren, Ralf.
Sehr gerne, war gar nicht schlimm.
Sag doch nochmal, wenn jetzt jemand hier zugehört hat und gesagt hat, ich dachte, ich bin hier in einem Sicherheitspolitik-Podcast. Was hat das mit Sicherheitspolitik zu tun, was wir eben gemacht haben? Warum ist das so wichtig?
Weil wenn wir es nicht schaffen zu verstehen, warum Leute sich in ihre jeweiligen Bubbles zurückziehen, emotional und rational, wir eben sie auch nicht erreichen können und dann diese gemeinschaftliche Resilienz als Staat und Gesellschaft nicht erreichen können. Wir brauchen, wenn von beispielsweise Russland oder von wem auch immer auf die lange Sicht, außen hybride Angriffe über Gefühle in Form von Aussagen oder verdeckte Angriffe über soziale Netzwerke und so weiter auf uns einprasseln, was sie ja tun und auch weiterhin werden. Mhm. Aber wenn wir immer weniger im Gespräch sind und immer weniger aufeinander eingehen können, können wir auch immer weniger dagegen gemeinsam Stellung beziehen. Mhm. So verstehe ich zumindest den Ansatz.
Ja, habe ich es auch gemeint. Mhm. Und diese Arbeit, die wir beide gemacht haben, das kann der Staat nicht alleine. Ne? Mhm. Also das kann nicht ein Familienministerium oder wo auch immer man sagt, ihr seid zuständig, Innenministerium. Da haben wir unsere, klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber staatsbürgerliche Pflicht irgendwo, ja. Ich muss nicht unbedingt Wehrpflicht machen, ja, oder zur Bundeswehr gehen. Ich kann auch zur Verteidigung meiner Demokratie beitragen, indem ich mir das drauf schaffe hier, diese blaue Karte. Welche Gefühle gibt es eigentlich? Welche Bedürfnisse gibt es eigentlich? Und mir diesen eigenen Muskel so antrainiere, diesen Gefühlsmuskel, und dann mal versuche, zu meinem, keine Ahnung, Onkel beim nächsten Familientreffen, wenn der wieder ausholt, mal zu überlegen, wie geht's dem eigentlich und worum könnte es dem gehen? Ne? Mhm. Hat er irgendwelche Herr Meier-Vibes vielleicht? Mhm. Und damit trage ich wirklich zur Stärkung unserer Demokratie und unserer Gemeinschaft bei. Mhm. Und das auch tatsächlich auf der NATO-Homepage zu finden, ne? Vertrauen. Und jetzt aber auch, mich nervt das, wenn da nur steht, ja, wir müssen halt Vertrauen stärken. Ja, toll. Sag mir mal bitte erstens von uns drin, wie das geht. So, ja. Und darum geht's mir, ne? Ja. So geht's. Also das ist eine Möglichkeit. Verstehen, ohne einverstanden zu sein. Okay.
Gut.
Rollenspiel überlebt. Wieder eine vollgepackte Episode. Wir hören jetzt nochmal die Zusammenfassung von dieser Folge. Wir haben Töne gehört von Oberst Johann Schmidt zu hybriden Bedrohungen.
Von daher kann man, denke ich, sagen, dass Gefühle hier letztendlich wichtiger sind als Informationen.
Und wir haben gehört vom Psychologen David Barash über Atomwaffen.
I think it's terribly important that the West not be taken hostage by these kinds of threats.
Es ist sehr wichtig, dass der Westen sich nicht durch diese Atomdrohungen in Geiselhaft nehmen lässt.
Und wir haben eben nochmal ausprobiert, wie wir Vertrauen ineinander wirklich steigern können, was jeder Einzelne von uns beitragen kann, um resilienter gegenüber solchen hybriden Bedrohungen zu werden. Wie geht das eigentlich? Verstehen, ohne einverstanden zu sein. So, jetzt dein Fazit, Ralf. Welche Rolle spielen Gefühle in der Sicherheitspolitik? Folge 5, was sagst du?
Das ist immer schwierig, das dann irgendwie abbinden zu müssen.
Ja, deswegen machst du das ja auch,
ja,
und nicht ich.
Verstehe.
Du kannst ja auch mal ein bisschen arbeiten.
Ja, tatsächlich. Also jetzt wird es wirklich schwierig. Also ich fand es tatsächlich, den historischen Aufhänger fand ich ganz hilfreich, weil es uns, glaube ich, manchmal leichter fällt, durch die historische Perspektive nochmal einen Schritt zurückzutreten und das, was wir benutzen müssen, erstmal am historischen Beispiel durchzuspielen. Das fand ich ganz hilfreich. Das ist mal wieder ein gutes Plädoyer für Militärgeschichte und warum sie wichtig ist. Und das andere fand ich auch ganz spannend mit der gemeinschaftlichen Resilienz. Erschließt sich mir total. Plus hat noch den Bonus, dass man es auch im Alltag anwenden kann. Also wirklich in der Nachbarschaft und in der Familie, wenn man diesen empathischen Ansatz fährt, dann hilft das auch bei Dingen, wo man normalerweise vorschnell urteilen würde und den Nachbarn vielleicht scheiße finden würde. Mhm. Und dann denkt so, der hat neulich nicht irgendwie erzählt, dass er, was weiß ich, seinen Opa verloren hat oder so. Der ist bestimmt einfach nur mies drauf. Mhm. Absolut banal eigentlich, aber es hilft ab und zu mal drüber nachzudenken. Und wenn etwas alles so durchdringt, so omnipräsent ist, dann muss es auch in der Sicherheitspolitik eine Rolle spielen. Geht ja gar nicht anders.
Danke. Das war Folge 5 von Killing Emotions. In der nächsten Folge geht es dann darum, wie Gefühle dabei helfen können, dass Kriege gar nicht erst entstehen. Und wie Menschen nach Kriegen wieder zusammenleben können. Killing Emotions wurde konzipiert und recherchiert von mir, Julia Weigelt. Es sprachen Stefan Schad und Thilo Werner. Ton und Technik: Christian Alpen, Nicole Graul und Thielke Uffen. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Christiane Glas. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2024. Alle Folgen findet ihr und finden Sie auch in der ARD-Audiothek unter Streitkräfte und Strategien Killing Emotions. So, Folge 5.
Jawohl.
Was ich bedauere, ist ein bisschen, dass ich jetzt nicht mehr dieses Rollenspiel Damoklesschwert über dir habe, dass du das jetzt hinter dir hast. Das ist ein bisschen schade, oder?
Ja, ein bisschen. Und aber dann war es ja auch gar nicht so schlimm. Und deswegen bin ich jetzt motiviert für die nächste Folge. Was ich mich jetzt halt wieder frage, ist irgendwie so, wo ich noch nicht weitergekommen bin, ist, wo ist dann wirklich im Politischen der Punkt, wo wir auch mal, also wo das... der Kosten-Nutzen so ist, dass wir sagen, da müssen wir aufhören. Also die erreichen wir nicht mehr, sondern da ist der Punkt, wo der Staat dann wehrhafter sein muss als empathisch und eine Grenze ziehen und sagt, mit euch nicht mehr.
Nein, du kannst doch beides machen. Du kannst doch sagen, natürlich. Do no harm and take no shit. Du kannst sagen, hier, das findet nicht statt. Ne? Da hören wir auf damit. Und ich meine, was vergibst du dir denn, wenn du, guck mal, die haben jetzt 2-3 Minuten mit dieser Karte rumgespielt, ne? Und du bist von 100% auf 70 runter. Ne? Stell dir mal vor, du machst das noch ein paar Minuten und du machst das 2-3 Mal. Das kostet nichts.
Absolut.
Nein, also das ist kein Risiko. Hm?
So war es auch nicht gemeint, sondern ich will nur nicht, also wir müssen halt, glaube ich, trotzdem akzeptieren, dass du halt zum Beispiel immer noch diesen niedrigen Prozentsatz von Leuten haben wirst, die ein wirklich geschlossenes, rassistisches Weltbild haben.
Ja,
und halt das auch wollen. So, ne?
Vielleicht ist das so.
Ne? Aber die, na gut, ins Positive gedreht, die kann man damit natürlich aussortieren. Also irgendwann, nein, du kriegst sie ja zu fassen, wenn du halt, oder sagen wir, identifizieren. Ne? Weil du musst ja als Staat gucken, wo kippst du deine Ressourcen rein, und wenn du halt irgendwann merkst, bei aller Empathie ist da nichts mehr als reiner Rassismus, dann brauchst du auch nicht weitermachen.
Danke, Ralf. Eine Folge machen wir noch. Ne? Bis dann.
Ja, natürlich. Bis dann.
Und wenn ihr und sie noch mehr Podcasts hören wollt, hier ist noch ein Tipp für die ARD Audiothek.
Man hatte ein kleines Häuschen, man fuhr in den Skiurlaub, man pflegte die Kontakte mit der Nachbarschaft. Also das perfekte, idyllische Leben in einer deutschen Kleinstadt. Völlig unauffällig.
Anschlag. Ein merkwürdiger Nachname, oder? So aber haben sie sich vorgestellt. Als Heidrun und Andreas Anschlag. Jahrzehntelang haben sie unter uns gelebt, wie ein ganz normales Ehepaar eben. Aber wer waren die Anschlags wirklich?
Man dachte, man ist im falschen Film.
In diesem Podcast geht es darum, wie Russland uns seit Jahrzehnten mit illegalen Spionen ausspioniert. Mein Name ist Florian Flade. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Spionage und mit Geheimdiensten. Jetzt, mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine, sind solche Themen plötzlich wieder super präsent. Giftanschläge, Morde, Hackerangriffe, Desinformation, Fake News, Trollarmeen und eben auch Spione. Die Anschlags, Russlands Spione unter uns. Alle 6 Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Ein Podcast von WDR und NDR 2024.